Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Eine junge Frau trinkt. Sie säuft so maßlos, dass sie sich oft nicht mehr erinnern kann, wie sie nach Hause gekommen ist. Und dieses Trinken, das verbindet sie mit ihrem Vater, der auch ein schwerer Trinker war. Von den beiden erzählt die Schriftstellerin Lena Schette in ihrem neuen Roman »Das Schwarz an den Händen meines Vaters«. Und das ist ein sehr sachliches und poetisches und zärtliches Buch. Darüber reden wir gleich. Gleich zu Beginn des neuen Romans von Lena Schette, da liest man, was eine Mutter ihren Töchtern beibringt. Und sie sagt ihren Töchtern, dass Männer, die Bier trinken, harmlos sind, aber dass Schnaps bei Männern Ärger bedeutet. Und sie bringt ihnen bei, dass eine Frau immer Fluchtgeld versteckt haben muss. Die Autorin Lena Schette ist jetzt in Köln für uns im Studio. Hallo, ich grüße Sie, Frau Schette.
Schönen guten Tag.
Warum muss denn eine Frau, eine Mutter immer Fluchtgeld haben? Warum sagt die Mutter das zu ihren Töchtern?
Ja, im Kontext meines Romans eben, um sich immer die Eventualität aufzulassen, dass man vielleicht von einem auf den anderen Tag ausziehen muss, flüchten muss im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist, wenn man sich so transgenerationale Traumata anguckt, natürlich auch ein Überbleibsel von so Kriegserfahrungen. Mhm.
Ja, sie sagt, man muss immer unter einer Kachel oder anderswo im Haus Geld versteckt haben, damit man davon kommt, wenn ja die Situation unhaltbar wird mit einem trinkenden Mann, trinkenden Vater. Es geht darum, was solche Männer bedeuten können für ihre Frauen und Familien in ihrem Roman »Das Schwarz an den Händen meines Vaters«. Und der Titel, dieses Schwarz an den Händen, das ist schon ein Hinweis auf die Welt, in der das spielt, eine proletarische Welt im Ruhrgebiet, ne? Kann man so sagen, oder?
Genau, das kann man so sagen. Meine Hauptfigur wächst in einer Arbeiterfamilie auf am Rand des Ruhrgebiets, wobei nicht so ganz genau genannt ist, wo es liegt. Es könnte so ziemlich jede Kleinstadt sein, aber in den kleinen Markern merkt man dann schon das Ruhrgebiet und das Sauerland.
Mhm. Und die Erzählerin, das ist die Tochter der Familie oder eine der Töchter, Motte wird sie immer genannt von ihrem Vater. Die hat eine enge Beziehung zu ihrem Vater und sie sagt, sie habe eigentlich zwei Väter. Was sind das für zwei Väter, die sie hat? Wie unterscheiden die sich?
Genau, sie unterscheidet schon, als sie sehr klein ist, zwischen diesen zwei verschiedenen Vätern. Und das ist halt der nüchterne Vater, der sehr liebevoll ist, mit seiner Tochter spielt, ein guter Zuhörer ist, sich mit ihr Spiele ausdenkt und so weiter, den sie sehr liebt, mit dem sie viel verbindet. Und auf der anderen Seite halt der betrunkene Vater, der unzuverlässig ist, wo man nie weiß, wie der Tag mit ihm wird. Und der die Familie immer wieder in Probleme bringt, indem er trinkt, indem er das Lebensmittelgeld verspielt zum Beispiel.
Mhm. Und Mottes Mutter, das ist eben die Mutter, die ihren Töchtern das mit dem Fluchtgeld einschärft. Die trinkt nicht, aber sie schafft es ja auch nicht, ihren Mann zu verlassen mit den Kindern, obwohl sie eben auch mehrfach weggeht oder auch mal den Vater rausschmeißt für eine gewisse Weise. Warum bleibt sie mit ihm zusammen?
Das ist eine gute Frage, mit der ich mich viel beschäftigt habe, auch beim Schreiben. Es ist ja sehr oft so, auch bei meiner Hauptfigur, dass sich Kinder aus Familien mit Suchtproblematiken am Ende oft einen Partner suchen, der auch süchtig ist. Und ich habe mich gefragt, ist es bei der Co-Abhängigkeit vielleicht wie beim Alkoholismus? Gibt es ein Erbe, ein Vererben? Und habe lange gedacht, das ist so, bis ich irgendwann angefangen habe, mich näher mit Trauma auseinanderzusetzen und gemerkt habe, dass diese erwachsenen Kinder destabilisiert sind durch Kindheitstraumata und sich dann ganz oft vertraute Strukturen suchen, wenn sie erwachsen sind. Und welche Strukturen sind vertraut, unsichere Beziehungen, und landen dann oft in einer Beziehung mit einem trinkenden Partner, weil sie denken, okay, das sind Probleme, die kenne ich, mit denen kann ich umgehen, das kann ich gut handeln.
Das ist bei der Mutter so und das ist dann bei der Tochter, bei Motte selbst wieder so, ne? Die sucht sich auch einen trinkenden Partner und fängt eben auch selbst anzutrinken. Ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, sie besäuft sich wirklich bis zur Besinnungslosigkeit, schläft im Hausflur, weil sie das Schloss nicht mehr findet mit ihrem Schlüssel, oder wacht auf, hat lauter blaue Flecken und Kratzer am Körper, weiß nicht, wo die herkommen. Und das ist auch ein Trinken, kann man auch denken beim Lesen, dass sie auch auf verquere Weise eine Nähe zu ihrem Vater schafft, ne?
Das kann man so sagen. Ich glaube, gerade die Melancholie ist ja auch das, was in dieser Familie Vater und Tochter so aneinander bindet. Also Motte ist durch und durch Papakind, während ihre Geschwister eher auf die Mutter bezogen sind und der Mutter ähneln. Aber Motte ist in so einer gewissen Traurigkeit und in einer Art aufs Leben zu blicken wie ihr Vater. Und fängt dann auch an zu trinken, genau.
Ich habe jetzt gehört, dass Sie über 15 Jahre hinweg immer wieder an diesem Buch gearbeitet haben. Also wenn das so stimmt, können Sie uns dann beschreiben, was das für ein Prozess war über eine so lange Zeit hinweg?
Ich würde nicht sagen, dass ich 15 Jahre aktiv daran geschrieben habe, aber ich habe 15 Jahre lang darüber nachgedacht. Und die Idee von diesem Text hat mich irgendwie nicht losgelassen, aber ich hatte auch großen Respekt davor, weil ich dachte, wem trete ich damit vielleicht auf die Füße? Und wenn man einen autofiktionalen Text schreibt und irgendwie aus der eigenen Herkunft herausschreibt, wen verletzt man vielleicht? Wessen Geschichte erzählt man mit? Das kann auch gewaltsam werden. Und wie kann das Ganze besprochen werden, ohne dass so Täter-Opfer-Klischees bestärkt werden und Stereotype von Alkoholismus? Und das hat viele Jahre des drüber Haderns gebraucht und den richtigen Moment, um dann den Mut zu finden, anzufangen.
Der Roman hat auch die Widmung für Papa. Also das ist auch ein Hinweis auf eben den autofiktionalen Charakter dieses Buches.
Genau. Ich werde sehr oft auf diese Widmung angesprochen und viele denken, dass das der Hinweis ist, dass es meine Biografie ist, praktisch Auszüge aus meinem Tagebuch, dem ist nicht so. Also wie gesagt, das ist aus meiner Herkunft heraus geschrieben. Ich bin im Sauerland aufgewachsen, in einer Arbeiterfamilie mit einem Suchtthema, aber das sind geformte Figuren, das ist Literatur, es ist nicht meine Familie, es ist nicht mein Vater. Trotzdem war am Ende klar, wem dieses Buch widmen über einen Vater, wenn nicht meinem.
Sie haben noch einen anderen Zugang zu diesem Thema oder eine andere Nähe zu diesem Thema auch. Sie sind ausgebildete Psychiatrie-Krankenschwester, arbeiten neben Ihrer Autorinnentätigkeit auch mit Suchterkrankten. Diese Arbeit ist wahrscheinlich auch in den Roman eingegangen, oder?
Ja, sehr stark. Also ich habe über die Jahre wahnsinnig viele Gespräche mit Betroffenen und ihren Angehörigen geführt über deren Alltag, über deren Nöte, Sorgen, über deren Glück auch. Und habe ganz andere Perspektiven bekommen und konnte in Räume, in die man ansonsten nicht reinkommt. Und diese Stimmen haben ganz stark beim Schreiben mitgesprochen. Und ich bin da sehr dankbar, weil das einfach die beste Recherchearbeit war, die man kriegen kann als schreibende Person.
Was ich gerade bei Ihren Arbeitserfahrungen dann erstaunlich finde, der Alkoholmissbrauch in Ihrem Roman, als Krankheit wird der, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, gar nicht angesprochen. Also als etwas, was man, bei dem man sich Hilfe holen kann, professionelle Hilfe holen kann, von dem man auch, eben auch geheilt werden kann. Warum gibt es diese Perspektive für die Figuren Ihres Romans nicht?
Ja, es ist so, dass ich mir viel Alkoholliteratur und auch Filme zu dem Thema angeguckt habe und ich gemerkt habe, dass es so ein gewisses Narrativ gibt. Es gibt immer eine süchtige Hauptfigur, die hat ein Wendeerlebnis, ein Schlüsselerlebnis und dann stellt sie ein oder zwei Versuche an und spätestens beim zweiten Versuch schafft sie es und ist clean und trocken und glücklich und fährt in den Sonnenuntergang. Und das sind total schöne Geschichten und es gibt auch Menschen, die sehr schnell trocken und clean werden, auf jeden Fall, aber das sind nicht die Menschen, die mir in meiner täglichen Arbeit begegnen. Die Menschen, die ich begleite, das sind Menschen, die eine chronifizierte Erkrankung haben, die sie ihr ganzes Leben lang mitschleppen und das sind immer wieder Verhandlungsphasen zwischen Trockensein und Konsumphasen, Aufrechterhaltung des Körpers, wie schaffe ich es nicht aus dem System zu fallen, meine Familie, meinen Job nicht zu verlieren, wie schaffe ich es mit dem Stigma der Gesellschaft umzugehen. Und das ist immer wieder eine Neuverhandlung und das trifft nicht unbedingt diesen einen Happy End-Punkt, den wir so gerne möchten.
Genau. Wir sollten mal hören, wie Sie erzählen. Ich habe Ihnen einen Ausschnitt vorgeschlagen, den Sie uns vorlesen würden. Sie waren einverstanden. Ich sage vielleicht kurz zur Einbettung. Das spielt in der Kindheit von Motte. Sie ist in der 6. Klasse und da gibt es so einen Tag, ich begleite die Eltern zu ihrer Arbeit. Also Motte fährt mit ihrem Vater eben als 6-Klässlerin zu seiner Arbeit, sieht, wie er da an Maschinen arbeitet, sieht mal, wie eine Ratte durch die Werkhalle rennt, sieht, wie er mit den Kollegen Pause macht und was danach passiert, nach diesem Einblick in die Arbeitswelt des Vaters. Das lehnen Sie uns mal bitte kurz vor, ja?
Als wir nach Hause fahren, krieche ich an einer Ampel über die Handbremse hinweg zu ihm hinüber und umarme ihn. Ich schlutze eine Rotphase lang, kann ich erklären, warum. Bei Grün fahren wir nach Hause, schrubben uns nebeneinander im Bad die Hände sauber und ziehen die dreckigen Hosen von unseren müden Knien. Er hört irgendwann auf zu arbeiten, weil er sonntags keine Pause mehr macht und montags nicht mehr nüchtern ist und weil die auf der Arbeit das merken und Angst haben, dass er sich eine Hand absägt oder sich einen Finger klemmt oder dass sonst etwas Schlimmes passiert. Also setzen sie ihn ins Büro, doch da will er nicht sein und geht irgendwann nicht mehr hin. Und dann verlieren wir das Haus, ziehen in eine Wohnung, in der die Wände ganz dünn sind und ich alles hören kann. Mein Bruder und ich teilen uns ein Bett, schlafen dicht an dicht, stecken zum Lesen die Köpfe unter die Decke. Er hält die Taschenlampe, ich halte das Buch. Er liest besser als ich, ganz flüssig, während ich noch die Silben zusammenziehe. Trotzdem will er immer, dass ich vorlese. Das Schwarz an den Händen meines Vaters verschwindet.
Das war eine knappe Seite aus dem Roman »Das Schwarz an den Händen meines Vaters« von Lena Schette. Vielen Dank fürs Vorlesen. Und man hat da gehört, jetzt auch in diesem Ausschnitt, wie dicht das erzählt ist. Ne? Wie viele Ereignisse in wenigen Zeilen da zusammengezogen sind. Knapp und nüchtern auf der einen Seite, aber auch eindringlich und zärtlich, würde ich sagen. Wie haben Sie sich diesen Ton erarbeitet, erschrieben?
Es war so, dass ich, während ich am Literaturinstitut in Leipzig studiert habe, eigentlich gerade an einem ganz anderen Romanprojekt gearbeitet habe und mir das so ein bisschen um die Ohren geflogen ist, weil ich da so sehr Zirkuspferd war in diesem Text. Ich wollte zeigen, was ich alles kann. Es war sprachlich sehr kompliziert, 1000 Figuren, 1000 Perspektiven. Und es hat auf jeden Fall auch was mit Eitelkeit zu tun. Und das war mein kleiner privater, geheimer Text, wo ich gar nicht vorhatte, das irgendjemandem zu zeigen und in dem ich mir alles erlaubt habe, was ich mir in meinem Haupttext nicht erlaubt habe, nämlich ganz reduziert zu erzählen, so ehrlich wie möglich zu sein, alles abzuschälen, was nicht mir gehört, wo ich versuche, irgendwen nachzuahmen oder auf eine gewisse Weise zu gefallen. Und das hat ein bisschen Mut gebraucht, aber hat am Ende total gut funktioniert.
Sie erzählen ja, Sie haben vorhin schon mal vom Stigma gesprochen gegenüber Alkoholkranken. Sie erzählen ja sehr offen, was für Folgen das hat für die Familie, der Alkoholismus des Vaters, was für Folgen das auch hat für die Tochter, für Motte, ihr Trinken. Also Sie machen es ganz deutlich, aber Sie machen es ohne Anklage, ohne Verurteilung dieser Personen. Und eben auch mit dieser Nähe zu den Figuren und mit dieser, ja, ich sag's nochmal, mit dieser Zärtlichkeit für diese Figuren. Ist das auch etwas, was Sie sich in ähnlicher Weise vielleicht wünschen würden für unseren gesellschaftlichen Umgang mit solchen Erkrankungen?
Absolut, ja. Absolut. Ambivalenz war was ich unbedingt im Text haben wollte, weil das auch sowas ist, was aus meiner täglichen Arbeit mit Suchterkranken resultiert. Also der Tag hat ja immer 24 Stunden, niemand ist nur besoffen, niemand ist nur furchtbar, niemand ist nur destruktiv, sondern es ist alles gleichzeitig da, auch in so einer Familie. Es ist die Liebe da und die Nähe und das Vertrauen zueinander und gleichzeitig das Schwierige und das Grausame, der Bruch und die Enttäuschung. Und das wollte ich gerne in meinen Figuren zeigen. Und ja, würden wir Alkoholismus und die Menschen, die es betrifft, in der Gesellschaft ambivalenter sehen und sehen, dass das eben nicht nur der Klischeetyp ist, jemand, der heruntergekommen ist und sein Leben nicht im Griff hat, sondern dass es durch alle Schichten geht und ganz verschiedene Typen von Menschen betrifft, dann wird das, glaube ich, schon viel ändern.
Und davon kann man etwas erfahren in dem Roman »Das Schwarz an den Händen meines Vaters« von Lena Schette. Der ist im S. Fischer Verlag erschienen mit knapp 200 Seiten. 24 Euro ist der Preis. Vielen Dank für das Buch und fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Gestern haben wir erfahren, dass der Schweizer Literaturwissenschaftler Peter von Matt gestorben ist mit 87 Jahren. Peter von Matt war ein sehr besonderer Wissenschaftler, weil er so genau und so sinnlich und verführend über Literatur geschrieben hat. Eher nicht über Theorien oder über Strukturen, sondern über einzelne Motive oder Figurentypen, zum Beispiel über Treulose oder über verkommene Söhne und missratene Töchter oder auch über Intrigen. Und gestern haben wir hier im Deutschlandfunk Kultur mit einer Kollegin Peter von Matz gesprochen, mit der Literaturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen. Und wir haben sie unter anderem gefragt, was für ein Leser war denn dieser berühmte Autor?
Ich kann mich an eine Radiosendung erinnern, die ich mit Peter von Matt mal gemacht habe, wo es um Liebesbriefe ging. Und die Idee war, so dass wir verschiedene Liebesbriefe vorgeschlagen haben und wir lasen die dann gegenseitig vor. Und da ist mir zweierlei aufgefallen. Und das macht vielleicht das Besondere seines Art des Lesens aus. Wenn er die Texte vorlas, hat er sie auf eine ganz eigene Art ausgesprochen, also intoniert. Das heißt, man hat wirklich gemerkt, er hat sich die Sprache des Textes zu eigen gemacht. Ich glaube, dieses Detail für den Ton von einem Text war für ihn ganz wichtig. Und zum anderen würde ich sagen, er hat einfach sehr viel Literatur, also sehr breit, nicht nur deutsche Literatur, auch englischsprachige, auch französische gekannt und dabei einfach einen sehr scharfen Blick entwickelt für bestimmte Fragen, für bestimmte Themen, denen er dann ganz hartnäckig nachgegangen ist, aber nie vergessen hat, dass es sich um literarische Texte handelt. Das heißt, es interessierte ihn immer auch die Qualität der Schrift, also der Tonfall des Textes, Ironie, der Humor, eben auch die ganzen rhetorischen Figuren, also eine ganze ernsthafte Auseinandersetzung mit dem, was ein literarischer Text ist.
Das hat Elisabeth Bronfen gesagt, unter anderem zum Tod des Schweizer Literaturenthusiasten Peter von Matt in einem Nachrufgespräch gestern in unserem Kulturmagazin Fazit. Und wir hatten Peter von Matt vor einigen Jahren auch zu Gast hier in dieser Sendung in der Lesart und wir haben da mit ihm geredet über ein ganz typisches Buch von ihm, über ein Motiv eben in der Literaturgeschichte, in dem Fall über Küsse. 7 Küsse, Glück und Unglück in der Literatur heißt dieses Buch und ich habe Peter von Matt damals nach dem ersten Kuss in seinem Buch gefragt. Das ist ein Kuss im Roman Mrs. Dalloway von Virginia Woolf. Was für ein Kuss ist wichtig für dieses Buch, Peter von Matt?
Es ist eine hochmerkwürdige Sache. Es ist ein Kuss, an den sich die Mrs. Dalloway, eine Dame der großen englischen Gesellschaft, die große Einladungen macht, die das perfekt kann. Sie ist die perfekte Lady und die perfekte Hausfrau, Vorsteherin eines großen Haushaltes. Und sie erinnert sich an einen Kuss, den sie mit einer Frau in jungen Jahren gewechselt hat. Und das war der größte Glücksmoment ihres Lebens. Und am Morgen eines solchen sozialen Tages, wo sie die Meisterin des sozialen Umgangs spielt, fährt diese Erinnerung wieder ein. Und da entsteht nun eine unglaubliche Spannung zwischen dieser gesellschaftlichen Fassade, hinter der sie lebt, und dem tief innen, in die Erinnerung versenkten Moment eines Glücks, das sie sonst in dieser Weise überhaupt nie erfahren hat. Und das für sie jetzt eigentlich wie ein Schatz ist, den sie mit sich herumträgt und auf den sie zurückgreifen kann und der ihr mitteilt, es gibt das Unbedingte, das ganz große Glück.
Aber sie lebt dieses Glück ja nicht in ihrem Leben, sodass das Buch dann, wenn man von diesem einen Schatz, diesem einen Kuss, den es einmal gab in ihrem Leben, wenn man von dem absieht, ist es ein Buch über ein Unglück?
Nein, eben nicht. Das ist das Interessante. Es ist eine Frauenfigur von einer außerordentlichen Beschaffenheit. Sie ist die Gesellschaftsdame. Und sie weiß, dass sie das kann und sie liebt das auch. Sie liebt diese sozialen Auftritte, sie liebt die elegante Lady zu sein und diese Einladungen perfekt zu machen. Aber im Grunde genommen durchschaut sie diese englische Society als eine Art Narrenspiel, dass sie mitspielt, aber als einzige Wissende, als einzige, die das durchschaut. Und dieses Wissen hängt zusammen mit dieser Glückserfahrung, die sie einmal gemacht hat. Es ist natürlich, der Roman ist unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg in den 20er Jahren geschrieben und dieser lesbische Kuss hat natürlich ein gewisses Skandalpotenzial, aber das wird mit einer solchen Eleganz erzählt, dass sich jede Empörung, die damals möglich gewesen wäre, eigentlich erübrigt. Das ist ein weiterer Aspekt des Ganzen.
Sie ist die eine Autorin, mit deren Kussroman Sie sich beschäftigen. Marguerite Duras die andere mit ihrem Roman Moderato Cantabile aus dem Jahr 1958. Da geht es um einen ziemlich unheimlichen Kuss. Ein Mann küsst da eine tote, blutverschmierte Frau. Das ist seine Geliebte. Er selbst hat sie gerade erschossen vor diesem letzten Kuss. Und der Roman erzählt davon, was dieser unheimliche Kuss auslöst bei jemand anders. Was löst er denn aus?
Wir müssen annehmen, dass der Mann diese Frau auf deren eigenen Wunsch erschossen hat. Also die beiden lieben sich so sehr, dass es zu diesem Akt des Tötens gekommen ist. Ein nicht einfühlbares Geschehen, ein nicht nachvollziehbarer Akt. Das Buch besteht nun darin, dass eine Frau, wiederum eine Dame der besseren Gesellschaft, die Frau des reichsten Mannes eines Ortes in der französischen Provinz, Zeugin wird dieses Vorgangs. Und sie sieht hier einen Moment von Liebe, ein Ereignis von Liebe, als der Mörder diese Geliebte noch einmal küsst, von der sie nichts gewusst hat. Sie hat nicht gewusst, dass es so etwas gibt, dass es eine dermaßen extreme Form der Liebe gibt, und das wirft sie aus allen Ordnungen und Gleisen. Und sie versucht nun immerzu, mit einem anderen Zeugen über das zu reden. Und der ganze Roman besteht eigentlich wie in einer Ballade aus einem immer repetierten Reden über das, was geschehen ist, ohne dass es eine eigentliche Lösung gibt. Das kommt also nicht irgendwann. Die Autorin, die sagt, ja, aber, liebe Leserinnen und Leser, in Wahrheit war das so und so. Sondern wir sehen eine Frau, die hier fast verzweifelt um die Wahrheit der größten möglichen Liebe kämpft.
Ja, so kann man auch auf Literatur schauen, und das haben wenige so hinbekommen, wie Peter von Matt das konnte. Das war der Schweizer Literaturwissenschaftler im Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur über sein Buch Sieben Küsse, Glück und Unglück in der Literatur. Im Jahr 2017 haben wir dieses Gespräch geführt, und gestern ist bekannt geworden, dass Peter von Matt jetzt im Alter von 87 Jahren gestorben ist.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Es gibt einen neuen Roman, in dem ein berühmter Romancier eine wichtige Rolle spielt, als Figur selbst, nämlich William Somerset Maugham, also einer der berühmtesten britischen Schriftsteller im 20. Jahrhundert. Das Haus der Türen heißt dieser Roman des Schriftstellers Tan Twan Eng, und den hat der Kritiker Marco Martin für uns gelesen. Hallo, seien Sie willkommen.
Hallo.
Tan Twan Eng ist ein Schriftsteller aus Malaysia, bei uns noch wenig bekannt, soweit ich weiß. Sagen Sie uns doch bitte erstmal was zu ihm. Wer ist Tan Twan Eng?
Ja, er ist 1970 in der Hafenstadt Penang geboren und hatte allerdings schon einen Bucherfolg vor 10 Jahren hier in Deutschland. Der Garten der Abendnebel, eine Erzählung, ein Roman aus der Zeit der japanischen Besetzung seiner malaysischen Heimat. Das ist hier im Klappentext nicht erwähnt, und ich finde, das ist ein bisschen eine Unsitte von Verlagen, die jetzt Vorgängerbücher nicht erwähnen von Autoren, weil sie dann in einem anderen Verlag erschienen sind. Und das ist keine Kleinigkeit. Wir sprechen ja über ein neues Buch, aber um zu verstehen, wie ein Autor tickt, ist es natürlich auch nicht ganz unwichtig zu sehen, mit was er sich vorher beschäftigt hat, wie seine Ästhetik ist. Und bei Tan Twan Eng ist es natürlich ein Vergegenwärtigen der vielen Schichten, kulturell, historisch, mental, von Malaysia, und das geht jetzt auch in den neuen Roman. Wir sind nämlich im Jahr 1921 beziehungsweise in einem Rückblick 1910, als Malaysia Malaya hieß, die Federal States, im Rahmen des British Empire.
Und in was für eine Gesellschaftsschicht oder in welche Schichten führt uns dann dieser Roman?
Ja, es ist die englische Kolonialgesellschaft in Penang, in der Hafenstadt. Die Pax Britannica sorgte dafür, dass es zwischen den Ethnien eigentlich ziemlich gewaltfrei zuging. Allerdings
Pax Britannica, vielleicht kurz erklären, was heißt
das? Der britannische Frieden, wie die Pax Romana, also dass das Empire Frieden schafft. Natürlich in einer kolonialen Struktur. Und die Briten sind dominierend, aber dominierend sind genauso die sogenannten Straits-Chinesen, die Ende des 19. Jahrhunderts aus dem vom chinesischen Festland nach Malaysia gekommen sind und dort die Oberschicht bilden. Und in diese Welt führt dieser Roman.
Und da taucht nun der hochberühmte Schriftsteller aus Großbritannien auf, William Somerset Maugham, in dieser Oberschicht oder in diesen Schichten. Was löst sein Auftauchen denn da aus?
Ja, kurz vor ihm war Hermann Hesse dort in Penang. Und die Oberschicht munkelt natürlich, dass er schwul ist, dass sein Sekretär höchstwahrscheinlich, und es ist dann auch so, natürlich so, sein Geliebter ist. Aber das versucht man, oder man schafft es auch, es zu verdrängen, weil man fühlt sich natürlich geehrt, dass so eine Celebrity plötzlich hier in einen Außenposten des Kolonialreichs kommt und dann wohnt bei Somerset Maughams Jugendfreund Robert und seine Frau Leslie. Und Leslie ist natürlich erstmal am Anfang ziemlich skeptisch. Da kommt ein reicher, älterer Schwule und sie fremdelt natürlich schon damit, weil sie ja das Paternalistische oder das Patriarchalische in der ganzen Gesellschaft kennt. Und sie weiß natürlich auch, dass schwule Männer, besonders wenn sie verheiratet sind, wie Somerset Maugham, natürlich auch ihre Frauen dann einen Preis dafür zahlen lassen, dass sie ihre eigene Sexualität ausleben können. Das passiert bei der Frau alles im Kopf. Sie checkt das und plötzlich merkt sie, eigentlich kann sie diesem Willy, wie sie ihn nennt, doch trauen. Und sie erzählt ihm eine Geschichte aus ihrer Vergangenheit.
Da kommen also, wenn ich mir das jetzt so vorzustellen versuche, eine ganze Menge an Geschichten und Schichtungen zustande, eben in dieser Kolonialgesellschaft, in den verschiedenen Sektoren dieser Gesellschaft. Dann spielen verschiedene sexuelle Identitäten und Liebesgeschichten auch eine Rolle. Eine Menge Stoff.
Eine Menge Stoff und auf eine großartige Weise gebündelt. Das ist jetzt kein barockes Erzählen, das jetzt tropische Breitpinselei machen würde, sondern ganz konzis und konkret. Und da ist natürlich die Schreibweise von Somerset Maugham einer der Lehrmeister gewesen. Ohne dass es epigonal wird, aber es ist eine ganz ruhige Diktion. Man fühlt sich wirklich zurückversetzt in dieses Penang des Jahres 1921 und dann in den Erinnerungen der englischen Frau in das Jahr 1910, als sie eine Affäre mit einem chinesischen Exilrevolutionär hatte und gleichzeitig ihre Freundin beistand, die einen Prozess über sich ergehen lassen musste wegen Notwehr gegenüber einem Mann, der sie vergewaltigt hat. Und all diese Handlungsstränge sind aber jetzt nicht irgendwie so ineinandergreifend, dass man als Leser nur noch merkt, dass man liest und nicht mehr spürt, was man liest, sondern es ist plausibel in jeder Zeile. Auch die Sepia-Tönung der Geschichte ist nie aufdringlich.
Also Sie sind in jeder Hinsicht beeindruckt von dem Roman?
Ich bin in jeder Hinsicht beeindruckt, denn es ist das, was Literatur ausmacht, kulturelle Aneignung. Und kulturelle Aneignung ist natürlich etwas Wunderschönes, auch wenn uns die Schranzen in verschiedenen Universitäten, die selbst natürlich nie Schriftsteller sind, etwas anderes erzählen wollen. Es ist die kulturelle Aneignung, in Biografien hereinzugehen, jenseits von geschlechtlicher Identität oder kultureller Identität, sondern die Neugier und der Respekt für andere, ja, für andere Mentalitäten, für andere Wahrnehmungsmuster. Und es gibt dann eine Szene, wo dieser 1970 in Malaysia geborene chinesischstämmige Schriftsteller beschreibt, wie Somerset Maugham und die englische Leslie ein Stück spielen, ein Klavierstück von Rinaldo Hahn, Le Exquisite, Rinaldo Hahn, der jüdische Kommunistenfreund von Marcel Proust. Ist es nicht wunderbar?
Das ist es. Und das sagt Marco Martin über den Roman Das Haus der Türen von Tan Thuan Eng. Der wurde aus dem Englischen übersetzt von Michael Grabinger und ist im Dumont Verlag erschienen. Vielen Dank für die Kritik.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Katrin Bach, ich bin Autorin und eines der Bücher meines Lebens ist definitiv der Lyrikband Verschenkter Rat von Ilse Eichinger, bei Fischer erschienen. Und der begleitet mich schon sehr lange und fällt mir immer wieder in die Hände, vor allen Dingen, wenn ich Trost suche tatsächlich, aber auch, um in mein eigenes lyrisches Schreiben zu kommen. Ilse Eichinger beeindruckt mich sehr stark, weil sie so sehr plastisch schreibt, weil sie mich sehr berührt mit ihren Texten. Also die Gedichte sind nicht sonderlich lang, sie sind irgendwie sehr greifbar für mich, wie so kleine Gegenstände. Manche machen mir ein bisschen, lassen mich fast erschaudern, weil sie auch sowas, ja, sehr Krasses haben und berühren mich aber dadurch auch einfach sehr stark. Und ich fühle mich einfach sehr mit dieser Sprache, mit ihr verbunden. Und dadurch spielt dieser Band eine große Rolle in meinem Leben und liegt manchmal neben meinem Bett, ist manchmal im Bücherschrank, manchmal kommt er mit auf Reisen. Und ich mag auch so gerne, dass er Verschenkter Rat heißt. Und ich habe ihn auch schon öfters verschenkt und einzelne Gedichte davon auch schon verschenkt. Sie ermutigen mich und bringen mich, wie gesagt, immer wieder selbst ins Schreiben.
Ein Buch ihres Lebens für die Schriftstellerin Katrin Bach, Verschenkter Rat, ein Band mit Gedichten von Ilse Eichinger. Es gibt eine Taschenbuchausgabe im S. Fischer Verlag mit 132 Seiten, kostet die 13 Euro. Und Katrin Bach hatten wir gestern zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur mit ihrem ersten Roman Lebensversicherung. Vorher hat sie zwei Lyrikbände veröffentlicht und dieses Lebensversicherungsgespräch mit Katrin Bach, das finden Sie unter anderem in der Deutschlandfunk-App. Eine alte Dame kann kaum noch etwas tun, außer erzählen. Und das tut sie auf fantastische Weise in dem Roman Erbarmen von Lydia Schorsche. Das hat unsere Kritikerin Manuela Reichert hier in unserem Programm gesagt. Und der Buchhändler Stefan Liebermann, der schätzt dieses Buch von Lydia Schorsche auch sehr. Stefan Liebermann arbeitet in der Marga Schöller Bücherstube in Berlin. Und diese Buchhandlung hat er kurz mal verlassen, um hier bei uns im Studio zu sein. Hallo, seien Sie willkommen.
Hallo, schön hier zu sein.
Was gefällt Ihnen denn so sehr an dem Erbarmen-Roman von Lydia Schorsche?
Also ich würde sagen, was mich am meisten beeindruckt hat, war die unglaubliche Überraschung, die ich erlebt habe, als ich das gelesen habe. Weil als der Verleger mich darauf hinwies und sagte, das ist ein Buch, das spielt im Altersheim, war ich natürlich sofort voller Vorurteile. Mhm. Und wurde katapultiert in eine Welt, die das Leben feiert, die schonungslos eine Situation beschreiben kann, ohne abzustürzen in irgendwas Beängstigendes, Verengendes. Diese Frau, Donja Alberti, tastet eigentlich mit ihrer Seele den Raum ab, in dem sie gefangen ist, den sie nicht mehr verlassen kann, den sie aber auch freiwillig aufgesucht hat. Es ist eigentlich eine Reise nach innen, sehr poetisch, mit großer Einfühlsamkeit. Also genaues Beobachten ist eine Waffe, habe ich mir gedacht, als ich das Buch gelesen habe. Also die ist eben in diesen Räumen, wird ab und zu besucht von ihrer Tochter, die Schriftstellerin ist. Also es gibt durchaus einen autobiografischen Anklang auch. Also Lydia Georges Mutter hat ihre Tochter selbst gebeten, einen Roman zu schreiben, der auch diesen Titel trägt und der so ein Stück weit auch die Mutter-Tochter-Beziehung reflektiert. Ja, und in diesem Altersheim vollziehen sich alle möglichen Geschichten. Das Buch hat gar nicht so einen Spannungsbogen, sondern das sind mehr Miniaturen, Fragmente, diese einzelnen Szenen, die sich da ereignen. Man verliebt sich, man streitet sich. Es gibt liebevolles und auch gar nicht so liebevolles Pflegepersonal. Und am Schluss gerinnt das Ganze doch ganz schön, als dann die Corona-Pandemie über dieses Altersheim hereinbricht.
Aber was Sie am Anfang gesagt haben, eine Feier des Lebens aus einem Altersheim, das wünscht man sich ja so sehr für die eigenen Eltern, für sich selbst.
Ja, also Feier des Lebens irgendwie dahingehend, dass eben alles wie in so einem Mikrokosmos einfach weitergeht, was menschlich ist und was existenziell ist. Mhm. Und diese Frau ist aber schon auch eine starke Persönlichkeit, Donna Alberti. Sie ist ganz schön renitent, sie wehrt sich, sie nimmt ihr Schicksal auch nicht einfach an, sondern manifestiert sich sehr stark in diesen Räumen, nimmt Ungerechtigkeiten wahr und sie ist gar keine Person, die aufgegeben hat oder die sich aufgegeben hat.
Und sie lernt man kennen in dem Roman Erbarmen von Lydia Schorsche. Dann wollen Sie uns außerdem ein Buch empfehlen von der britischen Schriftstellerin Penelope Mortimer. Lieben und Lügen heißt das. Wie hängen denn da Lieben und Lügen zusammen?
Ja, also Lieben und Lügen ist vielleicht nur so ein semi-glücklicher Übersetzungstitel. The Pumpkin Eater heißt das Buch eigentlich auf Englisch.
Der Kürbisesser.
Der Kürbisesser, genau. Und Penelope Mortimer, 1918 geboren, hat hier einen Roman geschrieben über eine Frau, die schon sehr viele Kinder hat, verheiratet ist, feststellt, dass ihr Mann sie betrügt, als sie gerade nochmal schwanger ist. Und die Autorin ist ziemlich interessant, gar nicht so bekannt hier. Manuela Reichert hat das Buch mit einem Nachwort versehen.
Schon wieder Manuela Reichert.
Schon wieder Manuela Reichert, genau. Das ist eigentlich eine Ehegeschichte aus dem England der 60er Jahre, hat aber eine total archaische Kraft. Man erfährt eigentlich auch gar nicht viel über den Namen dieser Frau, die heißt einfach immer nur Mrs. Armitage. Das ist sehr dialogisch, das Buch. Also Mortimer war auch Drehbuchautorin, immer voller Lebendigkeit, voller Vitalität. Und eben auch solche Themen wie das Kinderkriegen, Blicke auf das Frausein, also ein irgendwie sehr feministischer Text, der aber natürlich auch aus einer ganz anderen Zeit ist. Sehr, sehr spannend. Wer sich angesprochen fühlt, heute Abend im Klick-Kino stellen Manuela und ich das Buch gemeinsam vor und zeigen die einzigartige Verfilmung mit Anne Bancroft, die dafür den Darstellerpreis in Cannes gewonnen hat. Also 20 Uhr heute Abend im Klick-Kino.
In Berlin, also für alle, die hier in unserem unmittelbaren Umfeld unseres Funkhauses zu Hause sind, können da heute Abend hingehen. Und dann haben Sie noch ein weiteres Buch von einer Autorin für uns als Empfehlung, Klage um Julia von Susan Taubes. Das ist auch ein Buch aus den 1960er Jahren, das wir entdecken sollten, ne?
Genau, also es ist tatsächlich posthum veröffentlicht und ist ein total verrücktes Buch. Also diese Julia ist eine junge Frau, es ist eigentlich eine Coming-of-Age-Geschichte. Die Annäherung an diese Figur geschieht aber über eine ganz seltsame Erzählinstanz. Das ist wie ein Geist, eine nicht näher beschriebene Person, die sich auch nie oder vielleicht auch eben gar keine Person ist und die sich eigentlich auch nicht enthüllt oder wirklich identifiziert und die ganz haarscharf, ganz nah dran an dieser Julia ist und eben erlebt, wie die sich entwickelt, die in so einer etwas merkwürdigen, bürgerlichen Familie aufwächst. Das ist alles auch sehr grotesk beschrieben. Und das kriegt so einen ganz reizvollen, gotischen Schlag dadurch, dass man das Gefühl hat, da ist irgendwie, das ist kein Schutzengel, weil diese Erzählinstanz hat manchmal auch richtig Mordlust, bedroht diese Figur fast, ist aber auch hingerissen von ihr. Auch es gibt auch nur so eine Komponente der sexuellen Obsession, die da mitspielt. Das ist von großer Sprachschönheit. Susan Taubes ist ja selber auch Philosophin gewesen, eine große Intellektuelle. Und wir wissen auch gar nicht, ob nicht diese Erzählinstanz vielleicht Julia selber ist, ob da nicht ein geborstenes Ich ist, mit dem wir da in Kontakt geraten. Das macht ganz großen Spaß. Ist eine große Herausforderung auch fürs Lesen, finde ich. Ist bei Friedenauer Presse erschienen. Es sind auch ein paar kürzere Erzählungen noch in dem Band enthalten, die ganz wunderbar sind.
Klage um Julia von Susan Taubes. Empfohlen von Stefan Liebermann, Buchhändler in der Marga-Schöller-Bücherstube in Berlin. Vielen Dank für Ihre Empfehlung.
Sehr gerne.